Dich. Das Interview.
Heute beginnt die 58. Münchner Sicherheitskonferenz. Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind dabei. Es soll um globale Herausforderungen wie Pandemie und Klimakrise gehen. Aber ganz oben auf der Agenda steht, wenig überraschend, weiter die Lage in der Ukraine. Gabriele Krone-Schmalz war lange Korrespondentin in Moskau, ist Mitglied des Petersburger Dialogs. Und ich sage, schönen guten Morgen, Frau Krone-Schmalz.
Einen schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Wirklich entspannt hat sich die Lage nicht. Die NATO schätzt die Situation ja weiter als bedrohlich ein. Sehen Sie das auch so?
Die ist bedrohlich, aber ich sehe die Bedrohungen irgendwie aus anderen Ecken kommen. Also was mich zum Beispiel gewundert hat, ist nach dem doch, sagen wir mal, vorsichtig erfolgreichen Besuch von Herrn Scholz bei Herrn Putin, dann gleich am nächsten Tag wieder damit aufzumachen, dass der amerikanische Präsident erneut vor einem russischen Angriff warnt, das halte ich nicht für besonders zielführend. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man die existenziellen Interessen Russlands nüchtern analysiert, dann passt ein Einmarsch in die Ukraine überhaupt nicht in den Plan. Denn man sollte ja vielleicht mal daran erinnern, so 30 Jahre zurück, erinnern Sie sich noch, als der Ost-West-Konflikt zu Ende war, alle waren sehr euphorisch und es wurde von einem europäischen Haus geredet, was man gemeinsam bauen sollte. Wenn wir das intelligenter angefangen hätten, dann hätten wir vielleicht nicht diese quietschenden Verbindungstüren zwischen dem Ost- und dem Westteil.
Sie sagen selbst gerade, also eigentlich passt ein Einmarsch Russlands in die Ukraine überhaupt nicht in die russischen Pläne. Russland bestreitet ja auch jegliche Angriffspläne. Wie passt das mit den Truppenbewegungen der letzten Wochen dann zusammen?
Ja, das ist natürlich, kann man unterschiedlich interpretieren, aber und es ist auch eine riskante Angelegenheit, keine Frage. Aber zu einem hat dieses massive Bedrohungspotenzial ja geführt, dass nach langer, langer Pause doch wieder auf Augenhöhe, wie man ja immer so sagt, mit den Russen geredet wird. Das war ja vorher nicht der Fall. Und das ist nach meiner Interpretation auch der Dreh- und Angelpunkt, warum so gehandelt wurde von russischer Seite, bis hierhin und nicht weiter. Das ist unser Stoppschild. Das ist jetzt sozusagen die letzte Chance. Also wir können, und die können natürlich, ist überhaupt keine Frage, wir können das alles machen, aber es ist nicht in unserer Absicht. Nur wir wollen jetzt endlich auch mal über unsere Interessen reden. Und das ist ja nun passiert.
Das heißt, es ist ein rein taktisches Manöver, würden Sie sagen. Wir stellen mal unsere Truppen auf, damit wir ernst genommen werden mit unseren Interessen.
Ich stecke ja nicht im Kopf von Putin, aber ich versuche seit Jahren, mich mit Analysen von Situationen zu beschäftigen. Und das macht nach meiner Einschätzung Sinn. Bin ich ja übrigens auch nicht alleine. Die ehemalige NATO-Strategen, ich glaube Frau Papst, wenn ich nicht irre, hat das jetzt neulich auch so gesagt. Und die war nun mittendrin im Herz der NATO. Die sagte auch, das ist der Punkt gewesen, an dem Russland gesagt hat, nun ist jetzt mal Schluss. Also wir wollen immer mit euch reden. Wir machen Angebote ohne Ende, interessiert keinen Menschen. Also das sind wir, hier stehen wir, wir können auch anders, nur redet endlich mal mit uns. Ob man das jetzt moralisch richtig und gut findet, ist eine ganz andere Geschichte, aber es hat funktioniert aus russischer Sicht bis jetzt.
Hat der Westen es denn versäumt, eine Annäherung an Moskau so zu gestalten, dass sie annehmbar war? Hat zum Beispiel der Satz von Barack Obama, Russland sei nur noch eine Regionalmacht, quasi Spätfolgen, weil es einfach eine diplomatische Fehlleistung war?
Also Regionalmacht war mit Sicherheit eine diplomatische Fehlleistung, aber das ist marginal im Vergleich zu den wirklich existenziellen Dingen. Es geht um Sicherheitsgarantien und wir sind ja nun mal in einem Sicherheitsdilemma. Und wer nicht anerkennt, dass das unter anderem dadurch entstanden ist, dass der politische Westen Sicherheitsinteressen Russlands nie wirklich ernst genommen hat, der wird dieses Sicherheitsdilemma auch nicht auflösen können. Wissen Sie, es geht überhaupt nicht darum, Russland in irgendeine Opferrolle hineinzureden. Es geht einfach darum, dass es sinnvoll und nötig und existenziell wichtig ist, ja eine globale Sicherheitsarchitektur hinzukriegen, die funktioniert.
Die Linie der NATO dabei ist ja, ein souveräner Staat wie die Ukraine entscheidet selber, ob und in welchem Bündnis er sein will. Russland will eine NATO-Mitgliedschaft Kiews ja mit allen Mitteln vermeiden. Die Ukraine soll auf gar keinen Fall unter russischen Einfluss geraten. Wie kriegt man diese beiden Interessen zusammen aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist das gar nicht so furchtbar schwierig. Ich meine, soll sich doch die Ukraine für eine NATO-Mitgliedschaft entscheiden? Nur das nützt ja nichts. Also die 30 NATO-Staaten müssten ja sagen, jawohl, wir laden dich ein. Und das ist nicht der Fall. Also in den letzten Tagen haben ja doch der eine oder andere mal diese deutliche Aussage auch getätigt. Es steht ja überhaupt nicht auf dem Plan, die Ukraine jetzt in die NATO aufzunehmen. Das ist ja überhaupt nicht das Interesse der NATO. Es wurde nur nie so deutlich gesagt. Es hat einen, wie ich finde, sehr interessanten intelligenten Ausspruch damals von Henry Kissinger gegeben. Der hat damals schon gesagt, dass die Ukraine eigentlich weder in ein westliches noch in ein östliches Bündnis integriert werden sollte, sondern dass die Funktion der Ukraine eine Brücke ist zwischen West und Ost. Hat ihm leider nicht so wirklich zugehört.
Sie sind Mitglied des Petersburger Dialogs. Das ist ein Diskussionsforum, das das gegenseitige Verständnis von Russen und Deutschen verbessern will. Was für ein Bild haben die Russen eigentlich von Deutschland?
Die hatten ein ziemlich gutes Bild vor 30 Jahren, als die deutsche Vereinigung möglich war. Das hat auch lange angehalten und es gibt immer noch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Es gibt aber auch eine große Enttäuschung und zwar nicht zuletzt aufgrund der folgenden Geschichte. Deutschland hat ja auch immer zumindest versucht, eine Art Vermittlerrolle einzunehmen zwischen Ost und West, aus gutem Grund. Und diese Vermittlerrolle hat stark gelitten, seitdem in die EU Länder wie die baltischen Staaten und Polen aufgenommen worden sind. Und ab da war Deutschland in einer absoluten Zwickmühle, denn wir haben sowohl historische Verantwortung gegenüber diesen Ländern, also baltische Staaten, Polen, aber wir haben auch eine historische Verantwortung gegenüber Russland. Und das auf die Reihe zu kriegen mit deutlichen Worten, das erfordert wirklich hohe diplomatische Kunst und hohes Geschick in der Politik. Das geht nicht so platt mit Gut und Böse und entweder. Oder?
Würden Sie sagen, es war hilfreich, dass in den vergangenen Tagen sich quasi mehrere europäische Regierungschefs in Moskau die Klinke in die Hand gegeben haben? War das gut oder hätte man nicht vielleicht eher als EU mit einer Stimme sprechen müssen und mehr ausrichten können?
Die EU mit einer Stimme, entschuldigen Sie, dass ich lache, aber das wäre ja schön, aber machen Sie mir das mal vor, ja? Also wie soll eine Stimme von...
Ich darf noch Visionen haben, Frau Krone-Schmalz. Ich darf noch Visionen haben.
Ich habe auch Visionen. Ich habe Visionen, dass sich Vernunft und wertegeleitete Außenpolitik mit Blick auf Friedenssicherung durchsetzt. Und da gibt es durchaus Anzeichen, die bemerkenswert sind, die auch vorsichtig, hoffnungsfroh stimmen können. Und es wäre wunderbar, wenn Medien begreifen würden, dass sie nicht dazu da sind, um Himmels Willen Frieden zu erhalten oder irgendwas schön zu reden. Aber dass Medien begreifen würden, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Frieden zu gefährden, sowohl den inneren als auch den äußeren. Und von daher würde ich mir hin und wieder so ein bisschen mehr, sagen wir mal, Verantwortungsbewusstsein wünschen, um die Dinge, die da sind, zu analysieren. Damit sind wir voll auf beschäftigt. Wir müssen nicht immer Katastrophenszenarien heraufbeschwören und diese Tonalität, so eine Mischung aus, sagen wir mal, Verachtung und Häme mit Blick auf Russland, und die brauchen nur einen Mund aufzumachen und schon ist raus, ob das wirklich alles so gemeint ist. Das weiß man nicht. Aber das entscheidende Problem im Moment ist, einen Krieg zu verhindern. Und zwar einen mit Absicht, einen aus Versehen, einen aus welchen Gründen noch immer.
Die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte wollen jetzt morgen am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz über die Ukraine-Krise beraten. Wenn Sie jetzt da mitmischen könnten, was würden Sie denen konkret für Ratschläge geben?
Runterfahren in jeder Beziehung, absolut runterfahren und fragen, was im Interesse der Ukraine ist, wenn es denn schon um die Ukraine geht. Im Interesse der Ukraine wäre es zum Beispiel gewesen, im Vorfeld des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine, denn das Land war pleite, im Interesse der Ukraine wäre es gewesen, dass man Moskau, Brüssel und Kiew an einen Tisch gesetzt hätte und versucht hätte herauszufinden, wie man gemeinsam das Beste für die Ukraine herausholt. Denn es ist ja aberwitzig anzunehmen, dass die über Jahrzehnte gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen und sonstigen Beziehungen zwischen Ukraine und Russland, dass man die einfach kappen kann, nur weil jetzt plötzlich die Westorientierung angesagt ist. Ist vielleicht auch nicht so ganz uninteressant. Russland hat sich nie gegen eine Westorientierung der Ukraine gewandt, solange gleichzeitig die östlichen Beziehungen funktioniert haben. Und das war mit dem EU-Assoziierungsabkommen von jetzt auf dann plötzlich nicht mehr der Fall. Das war eine andere Situation. Hinzu kommt auch, durch den Umsturz 2014 in Kiew waren ja plötzlich von jetzt auf dann nur noch Politiker an der Macht, die ganz eindeutig eine NATO-Zugehörigkeit der Ukraine befürwortet haben. Bis dahin stand in der Verfassung, dass man neutral sein wollte. Also das sind alles so Dinge, die muss man mal zur Kenntnis nehmen, darüber vernünftig nachdenken und dann gucken, was ist für alle Beteiligten die beste Lösung.
Und was würden Sie Putin empfehlen, wenn Sie könnten? Was soll der machen aus Ihrer Sicht?
Ich werde mich hüten, Herrn Putin irgendetwas zu empfehlen.
Warum?
Ich wollte damit eigentlich ausdrücken, dass ich in meiner Funktion als Journalist und was weiß ich, Historiker oder was auch immer, aber dass ich das für unangemessen hielte, Politikern etwas öffentlich zu empfehlen.
Sie werden ja gerne mal in die Ecke Putin-Versteherin gestellt. Ist das für Sie ein Kompliment oder ärgern Sie sich darüber?
Ja, sagen wir so, eigentlich ist es ein Kompliment. Nur in der heutigen Interpretation ist es offensichtlich ganz was Furchtbares. Ich habe immer gelernt, dass es ein Vorteil ist, wenn man was versteht im Sinne von begreifen, weil dann kann man intelligent handeln. Wenn man nichts versteht, sollte man sich lieber zurückhalten.
Vielen Dank, Gabriele Krone-Schmalz, langjährige Korrespondentin in Moskau und Mitglied des Petersburger Dialogs über die Münchner Sicherheitskonferenz und die dort stattfindenden Gespräche der Staats- und Regierungschefs über die Ukraine-Krise. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.